This is the fight of our lives, and we're gonna win, whatever it takes.
We are gonna be okay. You can rest now.
Willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like to shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen zurück hoffentlich in unserer schon zweiten Staffel von Schon gesehen. Mhm. Wie immer vorweg, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Das heißt, ihr solltet im besten Fall den Film, den wir heute besprechen, gesehen haben. Wenn nicht, werdet ihr auch auf eure Kosten kommen. Das hoffen wir doch. Wird dann ein bisschen anders, die Erfahrung für euch. Und Anne und ich haben vorher nicht darüber gesprochen, wie wir den Film fanden. Deshalb diese erste Frage, wie immer, Anne, wie hat's dir denn gefallen?
Ja, also wir müssen reden. Ich bin sehr froh, dass wir verabredet sind, um über diesen Film zu sprechen. Wir sprechen heute über Endgame.
Richtig, das sollte man vorher sagen.
So viel zur Reihenfolge. Wir sprechen heute über Endgame. Und wir haben ja schon in der ersten Staffel über Iron Man gesprochen. Ja. Und wer da reingehört hat, weiß, dass wir beide große Fans von diesem Film waren. Und wer dich ein bisschen kennt, weiß, dass du, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, Marvel-Fan bist und diese Filme gerne guckst. Und dass du, das hast du beim letzten Mal gesagt, Endgame zweimal im Kino gesehen hast.
Ja.
Habe ich mich richtig erinnert. Mhm. So, ich hatte Endgame noch nicht gesehen.
Oh.
Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geguckt und ich war so sicher, dass das total my cup of tea ist. Ich war mir so sicher. Wer mich ein bisschen kennt, weiß ja auch, ich mag ja unterhaltsame Filme. Das muss nicht immer azi-fazi sein. Ich mag Popcorn-Kino. Ich mag, wenn es kracht und scheppert. Da stehe ich zu. Und ich war so vorfreudig. Und ich muss es jetzt einfach sagen, ich kann mit diesem Film ganz wenig anfangen. Und ich versuche im Gespräch heute mit dir herauszubekommen, warum das so ist. Weil eigentlich erfüllt der ja alle Parameter, damit Anne Kessel einen guten Filmabend hat. Und das hat bei Endgame überhaupt nicht gefunzt. Und ich weiß nicht, warum.
Wow, jetzt bin ich aufgeregt. Das hatte ich auch gar nicht erwartet. Ich hatte auch irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass du ihn noch gar nicht gesehen hattest.
Nein.
Ja, hervorragend. Das wird ja eine spannende Folge.
Ja. Also du hast ihn jetzt zum dritten Mal mindestens gesehen und bist nach wie vor on fire.
Mindestens, ja. Ich war emotional total dabei. Erste Szene, Hawkeye, Familie vaporisiert.
Ja, okay, die Opening-Scene fand ich auch mega.
Also, ja, das und ich war aber sofort schon wieder so, okay, das wird emotional jetzt die nächsten 3 Stunden. Und ich
war wieder dabei. Hast du geweint?
Ja, mehrfach, glaube ich. Ich mag die halt alle. Ich habe auch alle 22 Filme bis zu diesem Film gesehen gehabt. Das heißt, vielleicht ist es auch die Aufladung über Jahre, dass das das Grand Final war.
Das unterscheidet uns auch.
Ja, ja, okay.
Weil ich die nicht dazwischen alle gesehen habe.
Ja, okay.
Und ich erwarte aber natürlich von einem Film, ich habe schon verstanden, dass der zum Marvel Universe gehört, aber ich erwarte dann schon, dass der auch die Leute ein bisschen abholt, die nicht die 21 Filme davor geschaut haben. Und das gelingt zum Teil. Also ich glaube schon, dass ich grob verstanden habe, worum es da ging. Ich habe auch geweint, ein einziges Mal, und es war wirklich ganz am Schluss. Also diese Nummer, wo Captain America gealtert auf der Bank sitzt und man weiß, dass der seine Liebe gelebt hat. Ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken. Ja. Das hat mein Herz auch extremst berührt. Ja. Aber es wird ja in diesem Film vorher auch recht viel gestorben. Also again, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Es stirbt zum Beispiel Tony Stark, a.k.a. Iron Man.
Ja.
Da hat es mich nicht erwischt. Und auch Black Widow stirbt ja auch. Da hat es mich auch nicht erwischt. Und da würde ich auch gerne mal mit dir drüber reden, ob du auch das Gefühl hast, dass, wie sage ich das, in der Gewichtung des Todes, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Also Black Widow opfert sich.
Ja.
Und ja, auch Tony Stark, auch Iron Man opfert sich im Grunde. Aber findest du nicht, dass der Tod von Black Widow relativ zügig abgehandelt wird? Wohingegen das Versterben von Tony Stark, Iron Man, in einer gefühlt epischen Breite erzählt. Und dann gibt es noch diese Trauerfeier. Und da dachte ich mir, hoch, das ist aber ein leichtes Ungleichgewicht, oder? Oder kam nur mir das so vor?
Nee, stimme ich schon zu. Aber ich würde noch argumentieren, dass man innerhalb, also zu dem Moment, in dem Moment, in dem sie stirbt, hatten die jetzt gerade nicht die Zeit für eine Beerdigung, fürs Abschied nehmen. Die waren ja noch mitten, also der Kampf stand ihnen ja noch bevor. Sie hatten dann ja erst alle Steine zusammen.
Okay, stimmt.
Aber ich finde auch, dass man da am Ende mehr als diesen einen Moment hätte haben sollen für Black Widow. Der Moment, in dem Hawkeye ich kann nicht garantieren, dass ich alle Namen kann. Scarlet Witch, so, jetzt habe ich es, steht. Und die reden beide darüber, also sie vermisst ihren Bruder, ihren Zwillingsbruder. Und er, Black Widow. Und das war's. Das war ein bisschen zu wenig. Also das, ich möchte auch kurz einwerfen. Es gibt einen weiblichen Avenger. Das ist sie. Und ausgerechnet sie stirbt dann. So. Das, also natürlich gibt es noch andere im großen Kreis, aber natürlich die Haupt-Avengers gibt es nur eine Frau und ausgerechnet die stirbt dann und ist am Ende nicht dabei. Da hatte ich eher ein Problem mit, dass ich so gedacht habe, bin mir auch nicht sicher, ob es nicht emotional stärker gewesen, es ist so schwierig. Im Sinne dessen, dass sie so ein einsamer Charakter ist und dann am Ende sich opfert, damit der Familienvater bei seiner Familie wieder ankommen kann. Das ist natürlich im Sinne des Heroine's Arc, fantastisch. Aber ich glaube, ich hätte es auch noch mehr gefühlt, wenn Hawkeye sich vielleicht geopfert hätte. Also jedenfalls bin ich da bei dir. Ich finde auch, dass das nicht gut gewichtet war. Und um zu deiner Frage zu kommen, woran es denn vielleicht gelegen haben kann, dass der Film dich nicht abgeholt hat. Vielleicht hast du es gerade schon gesagt. Ich verstehe deinen Ansatz zu sagen, du erwartest von jedem Film, dass er dich auch individuell abholt. Ich weiß nicht, ob man das auf diesen anwenden kann. Also da er so klar das Zusammenführen aller von 22 Filmen ist und so vielen Storylines. Ich glaube, das gilt für diesen Film nicht. Ich glaube, dieser Film ist wirklich das Ende, auf den man über ein Jahrzehnt gewartet hat. Und das zu einem Ende zu bringen mit so vielen Storylines und dann ja zwischendurch auch noch rauszugeben, dass dann nachher noch mehr kommen wird. Also, dass Loki den Tesseract sich schnappt und verschwindet, ist ja der Beginn der Loki-Serie, die danach kam. Ich glaube, dass es zu viel des Anspruchs ist, dann auch noch zu sagen, dass der Film für sich alleine funktionieren muss. Das wäre meine Antwort darauf.
Okay. Du sag mal, du bist ja, kann ich ja sagen, du bist ja Expertin für das Marvel-Universum.
Ich hatte mir extra aufgeschrieben, ich möchte kurz einwerfen, ich bin keine Expertin fürs Marvel-Universum. Ich habe lediglich die 22 Filme gesehen und erinnere mich auch nicht an alles. So. In dem Sinne,
okay, dann kann ich jetzt gerne,
ich bin mehr Expertin als du, das können wir vielleicht
Das wollte ich gerade sagen,
okay.
Das wollte ich gerade sagen.
Bitte.
Aber dann habe ich eine Frage, also cool, wenn du sie beantworten kannst, nicht schlimm, wenn nicht.
Danke.
Aber man sagt ja, Endgame ist der Endpunkt von diesen, also mit Endgame eingerechnet, 22 Filmen. Sind das quasi, das sind ja die, es gibt ja eigene Avengers-Filme und dann gibt es ja, also Iron Man gibt es ja 1, 2, 3, soweit ich weiß. Und Iron Man ist ja ein Avenger. Genauso wie Thor gibt es ja auch diverse Filme, Spider-Man und so weiter.
Ja.
Weil natürlich habe ich mich ein bisschen durchs Internet geklickt. In Vorbereitung auf die heutige Folge. Und du hast ihn sicherlich auch schon gesehen. Ja. Ich habe zuerst gedacht, oh wow, ist das Fanfiction oder ist das irgendwie KI? Man muss nämlich jetzt, by the way, aufpassen. Auf YouTube schwirren ja KI-Trailer rum, die von irgendwelchen, ich glaube, also im besten Sinne Fans gemacht worden sind. Ja. Die haben mich schon ein paar Mal erwischt, dass ich dachte, echt? Titanic wird neu gedreht? Nur um dann nach 40 Sekunden rauszukriegen, nee, das ist irgendeine Fanfiction-Trailer-Nummer. Aber ich glaube, der Trailer von Doomsday, Klammer auf, Avengers 5, Klammer zu, ich glaube, der ist echt. Oder bin ich einem Fake aufgesessen? Ich habe es recherchiert und im Internet gibt es die Ankündigung für, ich glaube, 2026. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob Dreh- oder Kinoveröffentlichung. Mhm. Es wird einen weiteren Avengers-Film geben. Und komm, ich bin nicht spoilerfrei. Ich sehe an deinem Gesicht, du hast ihn noch nicht gesehen, den Trailer.
Nein.
Der Trailer ist auch übertrieben. Es ist ein Teaser. Und zwar gefühlt anderthalb Minuten fährt die Kamera an einer ewig langen Reihe von Regiestühlen entlang, die man kennt aus den klassischen Hollywood-Sets.
Ja.
Und das sind bestimmt 30 Stühle. Und auf den Rückenlehnen dieser Stühle stehen ja häufig die Namen der Schauspieler. Und das heißt, man fährt diese Reihe entlang. Ich bin ehrlich, nicht alle Namen sagten mir was. Und dann liest du diese ganzen Namen, gefühlt anderthalb Minuten. Und der letzte Stuhl, da sitzt auch noch jemand drauf. Und der letzte Stuhl ist beschriftet mit Robert Downey Jr. Und er steht auf, dreht sich um, zwinkert in die Kamera und geht weg. Und das ist so, what? Das ist what? Doomsday. Avengers 5. Oh, jetzt hab ich dich jetzt, du, ich sehe, es arbeitet in dir. Jetzt habe ich dich auf den Tritt gebracht. Ne?
Mhm. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich persönlich das Marvel-Universum nach Endgame für mich abgeschlossen habe. Ich habe noch in die Loki-Serie zum Beispiel reingeguckt, aber ich habe dann einfach für mich gesagt, ich möchte nicht hier endlos weiter noch in diesem Universum verweilen und habe es deswegen nicht mehr verfolgt. Das heißt, ich habe einfach überhaupt keine Ahnung. Das kann durchaus sein, aber ich bin da gar nicht, der Algorithmus bei mir ist null auf Marvel-Universum mehr getrimmt.
Okay.
Es kann einfach sehr gut sein, dass es an mir vorbeigegangen ist, weil ich es einfach für mich beendet habe.
Würdest du denn Doomsday gucken? Oder bist du da jetzt wirklich, ziehst du das durch? Bist du da konsequent?
Ja, da bräuchte ich ein bisschen mehr Infos. Da müsste ich dann auch noch mal einen anderen Trailer sehen. Weil wenn das jetzt nur so ein Teasing ist, dass es dann eine Szene gibt mit Robert Downey, der irgendwo noch, weiß ich nicht, gibt es ein Flashback oder die reisen noch mal in die Vergangenheit und treffen ihn da für eine Szene. Oder es gibt doch noch irgendeine Aufzeichnung von ihm. Oder er wird der neue Jarvis, so in der Form, oder Friday jetzt ja schon, ne? Also einfach lebt dann jetzt in so einer KI-Form weiter, weil er natürlich einen Teil seines Gehirns irgendwie an eine KI schon übergeben hat oder so. Wären so meine Überlegungen, wie ich ihn zurückholen würde. Das wäre jetzt nicht genug. Und ich weiß nicht, das ist dann immer, man möchte dann noch einen Avengers-Film, aber Captain America ist ja jetzt offensichtlich, hat ja, wie du so schön gesagt hast, seine Liebe gelebt. Und ist raus, Captain America, der ist es nicht
mehr. Der hat ja auch den Schild quasi weitergereicht.
Weitergereicht, wunderbar, ganz toll. Ich glaube, dass ich dann das, was ich gerne hätte, nicht nochmal bekommen würde. Und deswegen würde ich dabei bleiben, nicht weiter.
Das finde ich jetzt spannend, weil das ist eine super Ramp, die du mir gerade unbewusst gebaut hast. Weil das wäre auch eine Frage an dich gewesen, ob es dir genauso geht wie mir. Mhm. Weil in diesem ganzen Avengers Marvel Universe, ich habe halt einen ganz klaren Liebling. Ja, okay, ich habe nicht alle 22 Filme geguckt. Aber natürlich finde ich irgendwie, Iron Man ist halt der coolste von den ganzen Avengers-Leuten. So. Geht es nur mir so oder ist es allgemein Konsens, dass das die coolste Figur ist und dass ohne Robert Downey Jr. als Iron Man da einfach auch nichts mehr geht, der Ofen aus ist?
Ja, ich glaube schon, dass das nicht mehr geht. Also Captain America und Thor stehen schon auch für sich alleine. Aber er ist halt wirklich, wie du sagst, das Herz des Ganzen, ironischerweise. Ne?
Tony Stark has a heart.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Da fehlt dann, ja, fehlt das Herz. Mm. Ja, ich bleib bei dem, ich möchte nicht. Also ich hätte natürlich gerne noch einen Film mehr mit denen, aber genau mit diesen Avengers. Und das geht ja nicht mehr. Ich habe schon so sehr Smart Hulk, wie er ja heißt, mir auch gefällt, vermisse ich schon auch Bruce Banner. Ne? In seiner ganzen Bruce Banner-Haftigkeit. Der hat mir schon auch gefehlt. Das heißt, ich mochte den Moment sehr, in dem er auf die Figur von Tilda Swinton trifft und ihr eben den Zeitstein ab, also gegen sie argumentieren muss, dass sie ihm den Stein gibt, was eine meiner Lieblingsszenen ist, weil es so smart ist, so über Zeit gespielt und all das. Super gut geschriebene Szene, auch weil so klar, das ist auch einer meiner Punkte, dass ich finde, es ist alles sehr klar und logisch, was ja, es könnte
oh,
ja.
Oh, da möchte ich gleich widersprechen.
Sehr
ich
gerne.
Ich kündige es nur schon mal an.
Mhm. Sagen wir als jemand, der alle 22 Filme im Kopf hat, fand ich das sehr klar. Da kann ich mich jetzt auch nicht immer darauf beziehen. Aber finde ich natürlich super, dass du da ein anderes Empfinden hast. Lass uns drüber reden. Da mochte ich aber, dass sie es noch mal geschafft haben auf diese smarte Art und Weise, dass man doch noch mal Bruce Banner erlebt, weil sie eben in der Lage ist, diese zwei Figuren, diese zwei Seelen in einer Brust, die er zusammengeführt hat, doch noch mal voneinander zu trennen, sodass sie eben wirklich nur mit Banner sprechen kann. Das mochte ich so vom, so haben sie es dann geschafft, dass man ihn doch noch mal erleben kann, obwohl er eigentlich nicht mehr als Einzelperson existiert. Ja. Also du fandest es nicht klar alles und gut erklärt?
Sagen wir mal so, für mein Empfinden war es nicht so ganz konsequent. Was ich ja liebe, und das ist ja auch eine alte Drehbuchweisheit, keep it simple. Ja. Also das ist ja, klingt erstmal so ein bisschen unterkomplex, aber es ist ein kluger Rat. Mhm. Keep it simple, dann verlierst du nämlich nicht die Leute und das ist also die Nummer mit, wir müssen diese fünf Steine aus der Vergangenheit klauen oder zurückerobern, wie auch immer man das nennen will. Und es war halt völlig klar, und das wird ja mehrfach sehr deutlich ausgesprochen, es gibt nur einen Versuch, was mega gut ist. Also im Sinne des Konflikts und des Dramas ist es mega gut. Mhm. Wenn man sagt, wir können das 27 Mal probieren, das ist irgendwie nicht spannend. Wenn man sagt, es gibt nur einen Versuch, da stellen sich sofort irgendwie die Nackenhaare auf, Gänsehaut, das ist irgendwie, das ist wie eine Ticking Clock, nur ein Versuch, das generiert Spannung, das ist gut. So. Ja. Und dann gibt es ja diese mehreren Teams, die in der Vergangenheit zurückreisen und die diese Steine organisieren müssen. Mhm. Und man denkt sich die ganze Zeit, okay, es gibt nur einen Versuch. Wenn auch bei nur einem einzigen Team das misslingt, ist die ganze Mission im Arsch. Und dann geht es ja auch relativ schnell, dass es nicht so läuft wie geplant.
Ja, ist auch gut.
Ist auch gut im Sinne der Spannung. Mhm. Was ich dann wiederum nicht gut finde, ist, wenn du am Anfang permanent setzt, es gibt nur einen Versuch und dann gibt es aber doch eine Lösung. Ich habe den Namen vergessen. Die brauchen ja irgendwelche Partikel, um überhaupt in die Vergangenheit reisen zu können. Ich weiß den Namen nicht mehr.
Oder sowas.
Irgendwie sowas. Und davon gab es ja auch nur eine begrenzte Zahl. Ja. Ich glaube, irgendwie einer pro Nase. Irgendwie sowas. Und als sie merken, dass ihnen da die Fälle davon schwimmen und ihre Mission zu scheitern droht, gibt es auf einmal dann doch die Möglichkeit, noch mehr von diesen, ich nenne sie mal Zeitreisepartikeln zu organisieren. Und da denke ich mir, ach, really? Also das ist doch irgendwie, jetzt habt ihr doch mit dem Arsch eingerissen, was ihr vorher so gut gesetzt habt. Ich will jetzt nicht sagen, ich kam mir da veräppelt vor, aber das ist dann halt, also wenn ihr die Parameter vorne setzt und nach hinten raus gibt es dann auf einmal doch eine Lösung, die ja jetzt auch nicht so crazy unwahrscheinlich ist. Ich möchte ganz kurz auf einen Film verweisen, den ich gerne mal mit dir besprechen würde. Ja. Ocean's 11.
Oh ja, oh ja.
Also Heist-Movies liebe ich per se. Ocean's Eleven, da geht es darum, dass eine Gang ein Casino ausrauben will, was als unausraubbar gilt. Und man sagt ja auch, dass Endgame ein Time-Heist-Movie ist, habe ich im Internet gelesen.
Ja.
Da geht es ja auch darum, dass man eigentlich eine unmöglich erscheinende Mission möglich machen will. Und bei Ocean's Eleven ist es zum Beispiel so, da wird der Plan aufgebaut und die Parameter, die zum Gelingen essentiell sind, für diese Parameter, für diese Bausteine braucht man schon wieder andere Parameter. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir brauchen da aber das und das Bauteil,
ja,
damit es überhaupt gelingen kann. Das und das Bauteil ist aber leider in Fort Knox eingesperrt. Also das heißt, man muss erst in Fort, also das stimmt jetzt nicht, ich habe das jetzt erfunden, ne, als Beispiel. Mhm. Man muss erst in Fort Knox einbrechen, ja, was eh schon irgendwie gefühlt unmöglich ist, um an ein Bauteil zu kommen, mit dem man dann die eigentlich unmögliche Mission macht. Das ist cool, das macht Spaß. Also da sitzt du im Kino oder vom Fernseher oder vom Rechner. Es gibt ja Leute, die das vom Rechner gucken. Und denkst dir, es ist ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, aber sie schaffen es dann doch. Das ist aber von Anfang an gesetzt. Wir brauchen das, wir brauchen A, um nach B, um nach C zu kommen. Mhm. Und die Nummer hier war, es gibt nur einen Versuch, nur jeder hat einen Partikel und dann irgendwie gefühlt eine Stunde später, ach so, nee, wir brauchen mehr Partikel, dann besorgen wir uns die einfach. Das fühlte sich für mich irgendwie nicht so cool an.
Ja.
Ist es nachvollziehbar?
Ja, das ist total nachvollziehbar. Es ist nicht gut im Sinne des Drehbuchschreibens, wenn Figuren dann einfach zum passenden Zeitpunkt oder in dem Fall zu spät einfällt, ach, warte mal, vielleicht, ja, mhm, wir können ja einfach nach 1970 vermutlich so roundabout fahren, reisen. Und dann holen wir da die Partikel, die uns fehlen. Das Problem daran ist, dass du dir natürlich denkst, ja, das habt ihr jetzt so gebaut, dass es Captain America aus Versehen erst in dem Moment einfällt. Weil sagen wir mal so, hätte nur einer diese Idee gehabt, als ihr noch diskutiert habt im Hauptquartier, dann wäre natürlich gewesen, gut, dann nehmen wir jetzt erstmal nur einer, nutzt einen unserer Partikel und reist damit in die Vergangenheit und holt erstmal mehr Partikel. So. Damit fangen wir mal an, dann haben wir jede Menge, dann können wir das hier alles ein bisschen entspannter angehen. Und das ist nicht gut. Ja, das ist im Sinne des Drehbucherzählens nicht gut. Ich kann mir halt vorstellen, dass, naja, also entweder hat jemand darauf hingewiesen und dann haben andere gesagt, ja, aber es ist halt trotzdem insofern spannend, dass die beiden dann in New York sitzen, es ist was schiefgegangen und entscheiden, wir reisen jetzt nach 1970 und wenn was schief geht, kommen wir nie wieder zurück. Das wirkt in dem Moment, das habe ich auch gemerkt, dass ich dachte, wow, stakes are higher. Ne? Jetzt, ihnen ist beiden klar, sie müssen sich jetzt wieder gegenseitig vertrauen. Das ist für die Character-Journey gut, weil die beiden ja mit einem zerrütteten Vertrauensverhältnis reinkommen in den Film.
Die beiden, du meinst Captain America und Iron Man.
Genau, danke, Captain America und Iron Man, reinkommen. Und jetzt ist sozusagen, er fragt ihn dann, vertraust du mir? Also, und er sagt, ja, es wird getestet. Das Vertrauen wird nochmal getestet. Sie bauen es neu auf durch diese Mission zu zweit. Character Bonding, das ist gut. Irgendjemand hätte sagen müssen, ja, ja, das ist alles super. Das stimmt auch, dass in dem Moment die Stakes higher werden und dieses Gefühl von, oh Gott, wenn das schief geht, dann kommen die nie wieder zurück. Was für ein Risiko. Basiert jetzt hier nur auf Vertrauen, diese Entscheidung. Und dann hätte jemand sagen müssen, aber das Ganze halt drüber, übergeordnet, genau diesen Fehler, den du gesagt hast. Dann hätten sie, es ist einfach nicht gut, dass denen das jetzt zufällig einfällt. Es ist immer nicht gut, wenn deiner Figur das passend einfällt oder eben passend nicht früher eingefallen ist. Du musst das dann immer schlucken. Für mich ist das so ein bisschen so eine Kröte. Und naja, entweder, das kann man dann eben auch nicht beeinflussen, entweder man schluckt sie oder nicht. Das, das ist ja das Ding mit Kröten. Ne? Für manche ist sie zu viel, für andere ist sie okay.
Es gibt ja schon die alte Weisheit, eine Kröte schluckt das Publikum.
Hattest du davor schon
eine? Aber schon keine zweite.
Ja, hattest du noch mehr Kröten. Vielleicht warst du schon gesättigt, was Kröten anging. Und dann gingen die leider nicht mehr für dich.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Kröten bezeichnen kann. Vielleicht hast du eine Erklärung dafür. Ich habe da ernsthaft länger drüber nachgedacht und das ist völlig absurd, weil, again, eigentlich bin ich prädestinierte Zuschauerin für diesen Film.
Ja.
Ich mag Popcorn-Kino, Mainstream-Kino, unterhaltsam. Ich mag das alles.
Ich bin auch völlig entsetzt.
Ja, ich Ich auch. Also ich habe mir das aufgeschrieben, ne? Dass in meinen Notizen steht, nach 30 Minuten habe ich das erste Mal auf die Uhr geguckt. Und das ist kein gutes Zeichen. Und was ich nicht verstehe, das geht mir nicht in den Kopf, ist, wir reden ja hier Iron Man, Spider-Man, Thor, Captain America, das sind ja alles, das sind Comic-Helden. Das sind ja keine echten Menschen. So. Das
ist korrekt, ja.
Und was mich aber irgendwie, das habe ich so jetzt rausanalysiert, was mich an diesem Film irgendwie stört, und ich weiß nicht warum, ist diese Nummer mit, dass das zu großen Teilen im Universum spielt. Lass es mich kurz erklären, weil ich mag ja auch Star Wars. Ich mag auch Guardians of the Galaxy. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, oh, mit Filmen, die im Universum spielen, habe ich per se ein Problem. So ist es ja nicht.
Ja.
Und es ist ja völlig absurd, dass ich zum Beispiel die Spider-Man-Filme, kleiner Exkurs, es gibt ja im Lauf der letzten 20 Jahre, gab es ja mehrere Spider-Man-Darsteller. Wer ist dein Spider-Man? Ich bin alt und stehe dazu. Mein Spider-Man ist ja tatsächlich Tobey Maguire.
Ja,
das der war 2002 bis 2007 Spider-Man, um es mal kurz zu erläutern.
Ist auch mein Spider-Man. Ich mag aber den Tom Holland Spider-Man am liebsten.
Ja, den mag ich auch, aber quasi der Spider-Man, ja, der mich für Spider-Man, ich sag mal, sozialisiert hat, ist halt Tobey Maguire. Nichts jetzt gegen Andrew Garfield, aber der ist irgendwie, der geht zwischen den beiden so ein bisschen unter. Egal.
Ja.
Ich habe überhaupt kein Problem damit, was völlig absurd ist, dass Spider-Man, eine Comicfigur, in einem total realen Setting, nämlich in New York, sich durch die Häuserschluchten schwingt. Was ja per se völlig paradox ist, damit habe ich überhaupt kein Problem. Klar fliegt Spider-Man durch New York.
Ja.
Wohingegen jetzt gucke ich diesen Film und denke mir, das mit diesem Universum, ach, und diesen anderen Planeten und diesen Raumschiffen fühlt sich für mich nicht richtig an. Ist das nicht paradox? Also ich weiß nicht, warum ich da keinen Zugang kriege, weil absurd ist das alles. Das ist ja alles absurd, das sind Comicfilme.
Das ist korrekt. Man muss aber auch sagen, da wir ja auch Iron Man als ersten, also schon besprochen haben, in der ersten Staffel schon gesehen, es wird eine Rampe gebildet, ne? Also das Universum, das Marvel-Universum wird immer größer mit jedem Film. Es kommen nicht nur mehr Figuren hinzu, sondern die Konflikte werden größer und eben der Konflikt weitet sich ins Weltall aus. Ne? Und wenn man diese lange Rampe von 21 Filmen mitgeht, dann sagt man sich so, relativ viel Erde kommt hier vor in diesem, wir waren schon mal mehr im Universum.
Ah, okay. Also der Fehler, wenn man von einem Fehler überhaupt sprechen kann, liegt bei mir.
Ja,
also weil Fehler ich nicht kontinuierlich alle 21 Filme davor gesehen habe.
Na, also ich würde so sagen, dieser Film geht davon aus, dass man den nur guckt, wenn man alles andere gesehen hat. Und deswegen funktioniert er nicht, wenn man sie nicht alle gesehen hat. Aber ich hatte gar noch einen anderen Gedanken zum Thema Universum. Vielleicht ist es nicht nur das. Vielleicht ist es wird dann so riesig. Es ist ja auch so riesig, ne? Also, dass Thanos sagt, ich habe die Hälfte des Universums, die Hälfte der Population des Universums vernichtet. Vielleicht ist es dann doch alles auch ein bisschen zu groß. Ne, um das noch irgendwie abzubilden. Und das Problem ist vielleicht auch, dann ist auch irgendwie alles möglich. Und wenn dann auch noch Zeitreisen reinkommen, ich glaube, das, was du gerade einmal schon so rausgearbeitet hast mit diesen, wir reisen in die Vergangenheit und es gibt nur eine Chance, und dann gibt es eben doch mehr Chancen. Vielleicht ist das Gefühl irgendwann auch, ja, aber es könnte ja jetzt hier auch alles möglich sein. Es gibt ja so viel Raum, also so much space, und dann gibt es auch noch alle möglichen Zeiten. Irgendwie müsste, wenn man nur einmal anfängt, drüber nachzudenken, hätte es wahrscheinlich noch zig andere Lösungen gegeben. Wenn dann aber auch gesetzt ist, na gut, das Wissen hattest du dann jetzt nicht, aber alle wissen ja, es gibt nur eine Chance in 14 Millionen, in der sie gewinnen. Das sagt Dr. Strange in einer der früheren Filme. Das war jetzt genau, ich sehe an deinem Gesicht, das war jetzt gar nicht relevant für dich. Das kommt dann in der Schlacht am Ende nochmal. Dann kommt Tony Stark, geht zu Dr. Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch, und sagt so, hey Doc, du hast gesagt, in einem Zeitstrahl gewinnen wir. Einer von 14 Millionen. Ist es dieser? Und dann sagt Dr. Strange, wenn ich es dir sage, was passiert, wird es nicht passieren. Deswegen sagt er nichts. Habe ich aber auch noch mal einen Kritikpunkt für später.
Aber sag mal, eine Variante aus 14 Millionen, das ist doch, also wenn du das geschrieben hättest ins Buch, hätte ich dir als gute Freundin und Kollegin gesagt, Lisa, das ist so eine absurd schlechte Quote. Ja. Das ist einfach irgendwie, da dockst du doch emotional nicht an. Eine Chance aus 14 Millionen. Mach das irgendwie ein bisschen realistischer.
Das
wäre mein Rat gewesen.
Das stimmt. Dieser Moment findet statt in einem der früheren Filme. Auf einem anderen Planeten, in einer völlig dystopischen Wüste. Und kurz danach lösen sich Dr. Strange, Peter Parker und ich glaube alle anderen um Iron Man auf. So, der ist ja dann auch in Space. Und das Letzte, was Dr. Strange sagt, one in 14 million. Und dann ist er weg. So. Und ich sag mal so, viel höher kannst du die Stakes nicht machen. Allerdings im Gesamten muss ich auch sagen, das, was ich gerade gesagt habe, das war der Punkt. Es ist alles so ein bisschen sehr groß. Und dass man dann vielleicht Leute verliert, weil es dann nicht mehr zu greifen ist, weil es nicht mehr, es ist halt nicht mehr nachzuvollziehen. Es sind dann irgendwie nur noch Zahlen, die keine Gefühle mehr auslösen.
Ja,
1 zu 14 Millionen.
Exakt.
Das kann ich total nachvollziehen. Ja.
Also das ist einfach so unrealistisch. Das ist ja nicht wie, um nochmal Ocean's 11 zu zitieren, wo man sagt, es gibt eine minimale Chance. Wenn das und das und das, wir brauchen dies und das und da brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Glück und so. Man denkt, okay, es ist, da muss viel zusammenpassen, aber wenn wir den perfekten Tag erwischen, wenn es perfekt läuft, dann kriegen wir das hin. Wenn jeder 100% gibt, dann kriegen wir das hin. Aber ich finde, 1 zu 14 Millionen klingt so, dass ich sofort irgendwie das Schwert fallen lassen würde und sagen würde, oh nee, das lohnt sich gar nicht zu kämpfen, weil, also 1 zu 14 Millionen, come on guys, we never gonna win.
Ja.
Also das klingt für mich einfach so utopisch, dass da besteht für mich noch nicht mal der Hauch einer Chance, dass das klappen könnte. Das demotiviert mich total. 1 zu 14 Millionen. Stehe ich morgens gar nicht erst dafür auf.
Das stimmt. Aber wenn du jetzt mal eben so am Ende, bei einem Film, ne, hörst, am Ende sagt dann ein Typ 1 zu 14 Millionen, da würde ich auch nicht aufstehen. Wenn du diesen Film aber siehst und schon 12 Jahre deines Lebens zu dem Zeitpunkt ungefähr 20 Filme, ich weiß nicht mehr genau, in welchem die Szene kam, aber 20 oder 21 sogar gesehen hast, dann matcht das dein Invest, würde ich sagen. Dann ist das Gefühl von, ja, ich habe auch ungefähr schon 14 Millionen Jahre meines Lebens in dieses Universum gesteckt. Von daher finde ich das eine gute Zahl. So. Habe ich so das Gefühl, weil es hat mich nicht gestört. Mich hat eher gestört, um da mal kurz den Exkurs zu machen, dass Iron Man Dr. Strange das fragt während der Schlacht hier im Film. Und er sagt dann, wenn ich dir sage, was passiert, wird es nicht passieren. Und 10 Minuten später, wenn Iron Man am Boden liegt und eigentlich nicht mehr und Thanos wieder den Handschuh mit den Steinen an seiner Hand hat und eigentlich kurz davor ist zu schnipsen und Iron Man ist am Boden und dann kriegt er nochmal Blickkontakt mit Dr. Strange und Dr. Strange senkt dann alle Finger bis auf den Zeigefinger und sagt damit dann doch, das hier ist die eine Variante. Ja, was stimmt denn jetzt? Also dann kann jetzt hier eigentlich nicht passieren, was passieren soll. Wobei ich frage mich gerade, ob er gesagt hat, gibt es eine Variante, in der wir gewinnen und wir alle überleben? Nee, das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Oder? Ja, wenn er das gesagt hat, dann trifft das ja nichts ein. Dann tritt das ja nicht ein, weil Iron Man dann stirbt.
Definiere sagen. Heißt sagen ausgesprochene Worte, also Sprache, oder ist ein Fingerzeig, ist ja auch Kommunikation, aber ist ja nicht ausgesprochen.
Boah, das finde ich dann aber kleinteilig. Also ich muss dann sagen, gut, dann hätte er ihm aber auch schon als Iron Man ihm gegenüberstand und gesagt hat, ist es das hier? Dann
Hätte er einfach heftig nicken können.
Hätte auch, genau. Deswegen, da war ich nicht so ganz glücklich. Also ich verstehe natürlich, also der Moment wirkt natürlich trotzdem bei mir, wie er dann so dramatisch die Finger senkt und es ihm dann doch zeigt und Iron Man noch einmal aufsteht und dann ja am Ende auch, weil es ist der letzte Schritt und dann gewinnen sie ja auch wenn er dafür sein Leben lässt. Also nicht auch weil, sondern er lässt dann dafür sein Leben. Ist schon ein bisschen schwerwiegender. Da war ich nicht glücklich mit. Da habe ich gedacht, da kann ich jetzt leider gerade keine Logik in mir finden, die es jetzt okay macht, dass er es dann doch sagt und dass es dann auch noch eintritt. Hm. Fand ich nicht so sauber an der Stelle. Hm. Ich hatte aber noch einen anderen Gedanken, Thema Universum und Glaubwürdigkeit und so. Und zwar würde ich gerne mit dir mal über Captain Marvel sprechen.
Das ist Brie Larson.
Brie Larsons Figur, genau. Dazu muss ich sagen, das sind die einzigen Filme, die ich nicht gesehen habe, weil das ist Geschmack, aber ich mag diese ganzen Captain Marvel, Brie Larson Figur nicht. Die ist mir nicht sympathisch, deswegen habe ich die Filme nicht gesehen. Das heißt, da, vielleicht habe ich sie dann doch nicht alle gesehen, geht mir gerade auf, weil das muss ja auch davor gewesen sein. Okay, Captain Marvel habe ich nicht gesehen. Aber Captain Marvel ist ja kein, also sie ist ja kein Erdenmensch, sondern ein außerirdischer Mensch, der sehr aussieht wie ein Erdenmensch, aber keiner ist. Und ich habe mit ihr folgendes Problem. Bin gespannt, ob du das nachvollziehen kannst. Die ist zu mächtig. Mhm. Weil die kommt halt einfach dann rein in die Schlacht und fliegt einmal durch dieses riesige Schlachtschiff von Thanos. Und dann ist das Ding durch. Mhm. Und dann kämpft sie mit ihm. Und die einzige Möglichkeit, dass sie zu schlagen ist, ist, dass er den einen Stein anwendet. Ne? Ich glaube auch den Soul Stone. Bin mir gar nicht ganz sicher. Aber so, einen dieser Steine anwendet. Und der setzt sie dann ziemlich schachmatt. Das Problem mit so einer übermächtigen Figur ist, dass du die künstlich aus der Story halten musst. Weil die eigentlich alleine das Ding gewinnen könnte, gefühlt. Weißt du?
Richtig. Und ich weiß genau, was du meinst, weil das fand ich persönlich unfreiwillig komisch, dass die irgendwie sagt, sorry, bei eurer Schlacht kann ich nicht mitmachen. Ich habe so wahnsinnig viel am anderen Ende
so des Universums. So viel Stress im Universum. Ich denke, nee, das ist ein bisschen wie der Klimawandel. Wenn wir das jetzt hier nicht zuerst lösen, sind alle anderen Schlachten nämlich egal, weil dann haben wir nämlich überhaupt nichts mehr, auf dem die anderen Schlachten noch stattfinden können. So. Das ist so das Gefühl, das ich dabei hatte. Ich finde es auch, dieser Satz, ich wusste, dass er kommen wird, natürlich. Und dann wieder so, ich werde den jetzt wieder so scheiße finden. Der ist so doof. Ja, sorry, es gibt noch andere Baustellen im Universum. Ja, come on. So, und dann kommt sie halt auch genau wieder passend oder nicht passend, wie man es gerade braucht, in dem Moment in die Schlacht rein, in dem es alles sehr verloren wirkt. Aber ich denke mir, du darfst halt nicht einmal anfangen, drüber nachzudenken, was wäre denn, wenn Captain Marvel, genau das, was ich gerade gesagt habe, sich mal überlegt hätte, wenn ich jetzt hier nicht, ne, hier ist übrigens das Zentrum, also hierauf basieren alle anderen Probleme des Universums, wenn ich jetzt mich hier nicht drauf konzentriere, ist sie halt ganz schlecht. Unterdessen geht sie irgendwie, weiß ich nicht, woanders ein bisschen aufräumen im Universum. Das darfst du dann halt nicht anfangen zu denken, weil dann ist der ganze Film wahrscheinlich hinfällig. Und das ist das mein Problem, aber dann siehst du das ja auch so, sie ist zu mächtig. Es gibt so Figuren, die darfst du nicht so mächtig machen, weil sie sind dann nämlich auch nicht im Guten. Gut, sie lässt einen dann auch so kalt. Also für mich war das so, jetzt kommt die hier so reingeflogen und dann fliegt die da einmal durch dieses ganze Schiff und dann ist gut und eigentlich denke ich nur so, wo warst du? Also, wo sind deine Prioritäten sind irgendwie falsch. Ja. So, okay, hattest du das auch.
Mich total bei dir.
Captain Marvel ist wirklich ein Nervfaktor in dieser. Und nicht nur, weil sie mir jetzt als Figur so unsympathisch ist, sondern aus dem Grund, weil sie eben einfach für die Geschichte als dramaturgisches Werkzeug, und sie kommt mir halt auch vor wie so ein Werkzeug, dass du dann ziehst, wenn es brauchst oder eben weglässt, wenn es dich stören würde, wenn es jetzt da wäre, das Werkzeug. Das ist nicht gut. Ist auch nochmal der Begriff Kai aus der Kiste, ne?
Oh ja.
Also ist ein Fachausdruck, auch wenn er jetzt so flapsig klingt, aber im Grunde heißt das, die kommt dann wie Kai aus der Kiste halt einfach mal reingeflogen und dann denkst du, warum jetzt? Die hat ja auch keiner gerufen. Sagen wir mal nur, irgendjemand hätte noch so im letzten Moment, vielleicht in dem Moment, in dem Paul Rudd Ant-Man draußen steht und in diese, ist er das? Ja, nee, wer guckt denn dann hoch? Irgendjemand guckt hoch und sieht über sich Thanos Schiff und dann ist Angriff auf das Zentrum. Eine der Figuren guckt hoch. Wenn in dem Moment die Figur noch das Signal ausgesendet hätte, das Notfallsignal an Captain Marvel, jetzt sagen wir mal, wir kaufen dieses Ganze, es gibt noch einen Stress im Universum. diese Aussage. Und sie sagt, wenn es richtig brenzlig wird, dann funk mich an, ne? Ich hab einen Pager an mir oder wie auch immer. Das Signal erreicht mich auch im letzten Winkel des Universums. Und er schafft es gerade noch, den zu drücken. Oder er schafft es dann erstmal nicht und wird von diesen Viechern verfolgt und versucht dann irgendwie seine Uhr wiederzufinden, um sie zu rufen. Vielleicht. Dann wäre es nicht ganz so Kai aus der Kiste. Dann hätten wir schon mal dieses Problem da gelöst. Das Anfangsproblem mit, es gibt noch anderen Stress im Universum. Naja. Sagen wir, Thanos hätte aber vielleicht am Anfang irgendwo einen Stress irgendwo im Universum, am anderen Ende des Universums hervorgerufen. Na, da wusste er noch nicht, dass die ihm jetzt hinterher sind. Geht auch nicht. Okay. Ich habe überlegt, was ist, wenn der Antagonist weiß, das ist die größte Waffe. Ich muss diese größte Waffe trennen von meinen Feinden. Inszeniert irgendwo ein ganz großes Drama, ganz großen Stress im Universum, um die dahin zu locken und irgendwo einzusperren. Hat er nicht gemacht, weil er es auch nicht wusste am Anfang, dass er jetzt wieder kämpfen muss. Der Vergangenheit Thanos wusste das ja noch nicht. Und gegen was, Thanos ist ja schon tot. Aber weißt du, so, ich versuche jetzt rückwärts diese Probleme um diese Figur herum zu lösen.
Das ehrt dich sehr, aber
es wird den Film für dich auch nicht retten.
Ich glaube, da sind Hopfen und Malz verloren.
Okay. Liegt dir noch was anderes auf der Seele zu diesem Film?
Ja, haben wir jetzt rausanalysiert, warum ich mit dem nicht so richtig klarkomme, weil mir die 21 Vorgängerfilme fehlen, richtig?
Ich glaube schon. Auch, weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben, es ist sehr smart, dass sie es so personal machen.
Verstehe ich nicht. Hä?
Ja, also, dass sie sehr sich darauf verlassen, dass man so nah angedockt ist an diese ganzen Figuren, dass man auch dabei zuguckt, wie Captain America in dieser Selbsthilfegruppe sitzt nach 5 Jahren und er ein langsames Gespräch hat mit Scarlett Johansons Rolle Black Widow über ein Sandwich. Es gibt ja kaum einen Kampf, bis eigentlich
gefühlt die letzte Stunde ist ein einziger Kampf.
Aber zu Beginn nix. Also es gibt nicht, also es gibt einen, sie fliegen einmal zu Thanos und aber es ist auch kein richtiger,
Und köpfen ihn. Wo ich auch dachte, sofort. Das ging irgendwie recht schnell dafür, dass das der fieseste Bösewicht und der mächtigste Antagonist des Universums sein soll.
Ja, zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr, der hat sich ja selber fast aus dem Leben genommen, als er mit dem Finger geschnipst hat mit den Steinen, um die Hälfte des Universums auszulöschen. Der war ja dann, ist da nur noch ein Schatten seiner selbst und gar nicht mehr kampfesfähig. Aber das meine ich mit, es gibt kaum einen Kampf, ne? Es läuft wirklich alles auf Endgame, diesen Endkampf hinaus. Und wenn du 3 Stunden hast, und ja, der letzte Kampf ist fast eine ganze Stunde und groß, aber jetzt im Sinne der Dramaturgie, und das sind die Avengers und sonst in anderen Filmen, gibt es ja vorher schon was zu kämpfen, habe ich gedacht, wow, die haben sich wirklich darauf verlassen, dass man auch einfach nur dabei zuguckt, wie die Figuren, na, wenn Ant-Man erstmal wieder zurückkommt in die Welt und dann Angst hat, dass seine Tochter nicht mehr lebt und all diese Dinge, da hat man sich darauf verlassen, dass die Figuren das tragen und ist nicht auf den Plot gegangen. Mhm. Das ist mir aufgefallen im Sinne von, worauf sie diesen Film gebaut haben. Das ist mir positiv aufgefallen, weil sonst ist, wir brauchen einen Kampf nach 10 Minuten, sonst haben die Leute keinen Spaß. Jetzt im Sinne des Verkaufens, was so ein Film manchmal leisten muss oder gewünscht wird. Meistens von den Geldgebenden, damit man den Film verkauft.
Und damit noch mehr Geld zurückkommt als das, was man ausgegeben hat.
Richtig, genau. Und das haben sie hier nicht gemacht. Und ich fand es gut, weil ich hatte total Lust, einfach nur mit Captain America in diesen ruhigen Momenten zu sein. Es wurde zu Beginn Raum gegeben für deren Gefühlswelten und Trauer und was es wirklich bedeutet, dass die Hälfte der Welt fehlt, dass wir alle jemanden verloren haben, ne? Tony Stark, der mit sich ringt, ob er jetzt doch noch, also sein Glück riskiert, damit andere ihr Glück wiederkriegen können, damit die Leute zurückkommen in ihr Leben, damit die Menschen zurückkommen in ihr Leben. Das ist mir schon aufgefallen und ich fand das positiv, aber vielleicht ist das eben auch einer der Gründe, warum es bei dir nicht funktioniert. Wenn du nicht an die angedockt bist, wenn du die nicht begleitet hast, 15 Jahre lang, dann funktioniert das natürlich nicht. Die verlassen sich eben da komplett darauf. Das würde mir jetzt auch noch einfallen als Grund. Was bei mir, bei mir war das total, wow, ich bin richtig dabei, ich fühle die, ständig Tränen in den Augen, sei so ergreifend, konntest du nicht haben.
Ja, hatte ich auch nicht.
Ja. Also das wären jetzt so meine Haupterklärungen für dich. Hast du das Gefühl, das reicht?
Nachvollziehbar. Nee, nee, nachvollziehbar. Ich hab tatsächlich auch noch was Positives zu sagen.
Ja.
Ja, haha. Und zwar, das hatten wir ja schon bei Iron Man analysiert, dass Iron Man ja der Auftakt für diese Marvel Universe Filme war und auch dieses Superhelden-Genre ein bisschen revolutioniert hat. Hört gerne mal in die Iron Man-Folge rein. Ja. Lohnt sich. Warum? Weil auf einmal eine ganz neue Tonalität, nämlich Humor mit reinfließt in diese Filme. Diese Filme und diese Charaktere können lustig sein. Und das ist mir extremst positiv aufgefallen. Es gibt in Endgame ja wirklich gute Lines, gute Punchlines und auch nicht nur für eine Figur, sondern durchweg für mehrere Figuren. Mhm. Da ist ein Humor drin, da ist eine Leichtigkeit drin. Ich musste tatsächlich mehrfach herzhaft lachen.
Ja.
Und das finde ich ist absolut ein Qualitätsmerkmal. Der Humor war da und der macht Spaß.
Bin ich total bei dir.
Fand
Hast
ich gut.
Hast du ein paar Lieblingssätze, Momente, die du noch wiedergeben möchtest?
Nee. Nee, einfach nein. Bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet? Ich überlege gerade. Nein, es gab mehrere.
Ja.
Ist ja jetzt per se keine Komödie, aber ist mir einer hängen geblieben. Spricht jetzt nicht für die Qualität, ne?
Nö,
der es, Comic es, Relief ist, Momente, aber
na, es gibt auch ganz viel so, finde ich, so en passant Witze oder sowas eher leichtes, nicht so ausgestellte Jokes. Es gibt so ein paar ausgestellte Jokes und die habe ich tatsächlich auf der fand ich jetzt nicht so gelungen, fand ich im Ton tatsächlich vergriffen. Momente, die auch auf der Humorseite lagen.
Hast du dafür jetzt ein konkretes Beispiel?
Konkret. Und zwar ist es zweimal Captain America. Tatsächlich. Und da habe ich mich gefragt, ob das ist, man wollte jetzt den Fans einen Gefallen tun hier, weil ich fand es out of character tatsächlich. Und zwar einmal sagt er, das ist, wenn er gegen sich selber kämpft, ins 2012 und in New York. Und vorher macht Iron Man den Witz über Captain Cap, dieser Anzug, this suit did nothing for your ass. Und dann kämpft er gegen sich selber und liegt dann auf dem Bauch und guckt auf seinen eigenen Hintern, seines Vergangenheits-Ich in dem schlechten Anzug und sagt dann, weil das Ant-Man vorher gesagt hat, that's America's ass. Weil Ant-Man sagt nämlich vorher, wenn Robert Downey Jr. schlecht über den Hintern spricht, sagt er, as far as I'm concerned, that's America's ass. So, und dann sagt er, über seinen eigenen Hintern, that is America's ass. Und diese ganze Attitude und dieser ganze Joke, ich hatte so sehr das Gefühl, das ist Chris Evans und es ist nicht Captain America typisch. Man wünscht sich ihm das zwar, aber er ist nicht der Typ für diesen Joke. Ne? Er ist halt der nicht so viel sagt und über seine, ne? Also einfach nicht, der hat diese Humorebene nicht. Ich fand das out of character. Mich stört dieser Satz, so lustig ich den finde und verstehe, warum der da drin steht und wie der funktionieren soll. Aber ich denke jetzt mal, das ist aber nicht Captain America. Der würde das niemals sagen. Vielleicht ist es aber nur mein Geschmack. Aber da fliege ich jedes Mal raus.
Ja, wie wir jetzt schon rausgefunden haben, ich bin nicht gut genug im Marvel-Universe, um das jetzt wirklich adäquat beurteilen zu können. Ich glaube dir das einfach, dass es out of character ist.
Ja, es gibt noch einen zweiten Moment. Aber den fand ich gar nicht so stark, den möchte ich wieder zurückziehen. Ich habe tatsächlich bei Thor noch einen Moment, wenn er über die Infinity Stones quasi das Referat hält vor allen und eben der Welt, also der Truppe erzählen soll, woher die Steine kommen und sich dann da so ein bisschen verliert, ne? Weil er ist ja emotional gerade angeschlagen.
Ist das nicht die Szene, wo er betrunken ist, weil er permanent ein Dosenbier in der Hand hat?
Genau, ja, er betäubt sich ja mit Alkohol, weil er ja nicht damit klarkommt, dass er den Fehler gemacht hat, Thanos in dem Film davor nicht den Kopf abzuschlagen und deswegen konnte er noch mit dem Finger schnippen und Thanos sagt halt in der letzten Schlacht in dem Film davor, you should have gone for the head und dann schnippt er. So, weil Thor geht auf den Arm. Und damit kommt er ja nicht klar. Das ist ja seine Schuld, ne? Die trägt er ja in sich so. Und ist in diesem emotionalen Zustand und dann alkoholisiert. Und ja, diese ganze Szene ist, ich habe das Gefühl, Chris Hemsworth spielt sich da so mit einer Leidenschaft in diesen Gefühlszustand, aber es passt nicht. Also ich stelle mir nicht Thor so vor, wenn der unravelt, also wenn der dann so emotional gerade nicht stabil ist und mit einer Schuld kämpft. Ich finde es nicht passend, fand das auch nicht passend. Das sind aber auch immer so Momente, in denen offensichtlich Comic Relief gesetzt wird. Da wird offensichtlich jetzt gesagt, hier wird es jetzt lustig. Wir geben das jetzt den Fans. Das ist dann so Fan-Pleasing. Und ich glaube, das ist halt an ein, zwei Stellen zu sehr gekippt zu. Wir geben den Fans jetzt halt so ein paar coole Quotes und lustige Szenen, weil dafür gucken die Filme ja auch. Ja, und da hat man den Ton nicht getroffen, so. Und dadurch die Figur aber meiner Meinung nach ein bisschen ramponiert, weil es eben nicht, also das Problem ist dann, dass es nicht der Figur passend ist, was da passiert.
Okay.
Ja.
Wollen wir mal über unsere Zitate sprechen?
Das können wir gerne machen, ja.
Fang du doch mal an.
Fang ich doch mal an. Also, ist nur fair, also, da du immer zuerst sagen musst, wie es dir gefallen hat.
Mhm.
Mein Zitat war, "We are gonna be okay, you can rest now." Das sind die letzten Sätze, die Pepper zu Tony sagt, nachdem er mit dem Finger geschnippt hat, alle zurückgeholt hat und dadurch, dass er sich aber diese Steine in den Anzug gesetzt hat, sich seinen eigenen Körper tödlich, also er ist tödlich verletzt. Und es ist klar, dass er jetzt nur in seinen letzten Atemzügen liegt. Und als er die Entscheidung treffen musste, riskiere ich jetzt mein persönliches Glück, um der Welt die verlorenen Menschen, also dem Universum, alle verlorenen Lebewesen wiederzubringen. Will er ja eigentlich nicht. Und sie sagt zu ihm, ja, klar, du musst nicht. But can you rest? Weil er eben mittlerweile so weit weg ist von seinem Ursprung, dem egoistischen Millionärs-Milliardärssohn. Das ist er halt nicht mehr. Er ist halt der, der jetzt doch noch mal rausgeht und versucht, der Welt das Verlorene zurückzugeben. Und das Einzige, was sie ihm jetzt am Ende noch geben kann, ist, you can rest now. Also du hast es getan, du hast uns alle gerettet, du hast gewonnen, es herrscht wieder Frieden. Ja, das ist halt der Full Circle Moment, ne? Also es ist einfach das Ende dieser Figur und berührend. Und ich glaube, man hätte keine besseren Sätze finden können, um ihn, den Helden, der sein Leben gegeben hat, Frieden noch zu geben, obwohl er jetzt sein Leben gegeben hat.
Ja, das, was Lisa sagt.
Ja gut, im Film hat es dich nicht berührt. Hättest du so ein Voice-Over über.
Nee, sagen wir mal so, ich bin ja nah am Wasser gebaut, ist ja auch kein Geheimnis. Und geweint oder eine Träne verdrückt habe ich tatsächlich nur bei dieser Schlussszene von Captain America. Ja. Aber natürlich, also ich habe ja kein Herz aus Stein. Natürlich war diese Szene, wo Pepper von Tony im Grunde ja auch Abschied nimmt und ihn quasi mit einem guten Gefühl ziehen lässt, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Natürlich hat auch mich das emotional erreicht. Für eine Träne hat es halt nicht gereicht.
Das ist okay.
So, aber natürlich war das.
Ich habe dafür dann habe ich wirklich mitgeweint.
Das auch. Das sind vertauschte Rollen diesmal wirklich. Hm. Ich weiß auch nicht.
Das ist schön.
Dein Zitat. Ja, es ist immer wieder was Neues. Wir können uns immer noch gegenseitig überraschen.
Ja.
Mein Zitat: This is the fight of our lives and we're gonna win whatever it takes. Das ist im Grunde der, wie nennt man das? In allen Filmen, wo so eine Schlacht bevorsteht, gibt es ja immer so den Heerführer oder die Anführerfigur, die Kämpfenden da quasi nochmal einschwört und sagt, das ist unsere Mission, es scheint unmöglich, aber wir werden es schaffen. Spontan fällt mir da natürlich diese eine ikonische Szene aus Braveheart ein. Über den Film könnten wir auch irgendwann mal sprechen.
So
in Staffel 27. So, und das ist halt Captain America, der diese Worte irgendwie an seine Avengers richtet, bevor alle da mit dieser Zeitmaschine quasi zu ihren unmöglich erscheinenden Steinmissionen aufbrechen. Und das ist halt, es ist so wahnsinnig pathetisch. Aber auch das ist kein Geheimnis, ich mag das ja. Ich mag ja Kitsch und ich mag Pathos und und das gehört in jeden guten Film, in dem eine Schlacht gekämpft wird, gehört das dazu. Und im Grunde ist es ja, es ist die Essenz von Avengers Endgame. This is the fight of our lives and we're gonna win whatever it takes. Das ist eigentlich im Grunde eine Logline in drei Sätzen.
Ja.
Darum geht's in Endgame. Genau, exakt darum.
Der Call to Action.
Right.
Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Und dieses whatever it takes, took a lot.
Yes.
Ja, dann habe ich nur noch eigentlich einen Punkt. Der Moment der Beerdigung von Tony Stark. Diese eine Kamerafahrt von vorne, von Pepper an allen vorbei, die da stehen, bis hinten auf die Veranda. One Shot. Und ich sage das so, weil das heißt, es waren wirklich alle anwesend.
Das ist so lustig, dass du das sagst.
Ja.
Weil, also, da klang gerade bei dir eine ganz starke Überzeugung raus. Ich habe das geguckt und dachte, haben die echt für den Drehtag die da alle eingekauft, sag ich mal? Oder ist die Computertechnik mittlerweile so weit, dass sie die da einfach easy rein retuschiert haben?
Die waren alle da. Ich habe irgendwann mal...
Warst du auch da?
Ja, natürlich. Ich war auch da. Hast mich nicht gesehen? Dritte Reihe links. Weil die im schwarzen Kleid...
Nee, ich meine, woher weißt du das?
Ich weiß, dass ich irgendwann mal Behind-the-Scenes-Material gesehen habe. Es ist Behind-the-Scenes-Material. Ich glaube, die haben halt alle, wo sie natürlich auch nicht durften und das auch gar nicht posten durften, haben dann die ganzen SchauspielerInnen auch Videos davon gemacht. Das heißt, es gibt also ein Video, es gibt bestimmt irgendwo noch online zu finden. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Chris Hemsworth vielleicht, der das einmal so um sich rumfilmt, weil dem natürlich auch klar war, oh mein Gott, die sind heute alle hier. Und ich bin mir sicher, dass ich bin mir jetzt auch noch mal sicher, dass es so war, dass alle anwesend waren. Weil deswegen machst du ja eine Kameraeinstellung, um genau das zu transportieren. Das hier ist nicht geschnitten, die waren wirklich alle da, weil du da schon, also ich fahre jedes Mal diese Fahrt neu mit und denke so, oh mein Gott, und dann kommt noch irgendwo Michael Douglas so an der Seite und Michelle Pfeiffer und es ist alles so am Rand und du kommst gar nicht hinterher und denkst so, oh mein Gott, die alle an einem Ort für einen Tag. Natürlich denke ich sofort, was war dieser Tag teuer?
Ja, natürlich, ist doch unbezahlbar.
Ja, aber halt nicht. Und deswegen machen die eine Kamera ein. Deswegen wählt man dann aber auch eine Kameraeinstellung, um genau das der Welt mitzuteilen. Wir haben hier die wirklich alle, also das ist so eine Metaebene, die dann aber dennoch wirkt. Dieses Gefühl von, nee, wir haben das Geld gehabt. Die waren wirklich alle da für einen Tag. Und ja, es war scheiße teuer. Es war der teuerste Tag, den wir je hatten in der Geschichte von Marvel. Wahrscheinlich.
Aber ist das nicht absurd? Ich habe es ja gerade noch gesagt, dass man Filme und Serien zum Teil anders interpretiert, wenn man sich den Kontext verdeutlicht. Und ich habe es ganz zu Anfang gesagt, als ich gesagt habe, ich habe so einen Trailer gesehen, Avengers 5, Doomsday. Ich weiß aber nicht, ob das ein Fake ist oder ob der echt ist. Und als ich gerade zu dir gesagt habe, weil meinst du, die waren wirklich alle da? Die haben die doch bestimmt rein retuschiert. Ist das nicht krass, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter leben, wo das, was du gerade mit einer inbrünstigen Begeisterung ja kundgetan hast, ich sag mal, vor 10 Jahren wäre uns allen noch die Kinnlade runtergeklappt. Und jetzt sitze ich hier und habe so verschränkte Arme und denke, glaube ich nicht, jetzt haben die rein retuschiert. Das ist Special Effect, KI generiert. Ist das nicht, also das auch irgendwo traurig? So? Ja, oder auch dieser Doomsday-Trailer, dass man nicht mehr genau weiß. Wie gesagt, ich bin auf einen Titanic-Trailer reingefallen.
Ja.
Googelt es mal, das kann man bei YouTube finden. Ich habe ernsthaft für 40 Sekunden gedacht, Titanic würde neu verfilmt, weil das wirklich Das ist richtig gut gemacht. Also ich kam erst nach ein paar Sekunden drauf, dass das Fake ist und dass das nicht echt ist. Das geht mit KI jetzt alles. Das ist irre. Das eröffnet natürlich neue Möglichkeiten und neue Räume. Man wird wahrscheinlich jetzt andere Filme machen können, für die es vor ein paar Jahren noch einfach nicht genug Geld gab, um sie zu realisieren. Das kann man jetzt wahrscheinlich bald mit ein paar Tasten und Mausklicks. Ja. Aber es ist schon auch schade, dass man bei realen Sachen, also wie du es gerade mit dieser Begeisterung erzählt hast, dass da irgendwie die halbe oder dreiviertel Hollywood-Prominenz an einem Drehtag vereint war und da irgendwie eine Plansequenz, eine ungeschnittene Fahrt durch diese irren Stars durchgeführt wird, dass ich dann sage, ich glaube das nicht, ich glaube, das ist fake. Das ist traurig.
Ich finde das auch traurig, ja. Das wird noch krasser werden. Ich frage mich, ob es irgendwann darauf hinausläuft, dass irgendwie gemonitort und dann wird und es dann so Stempel gibt. Dieser Film wurde nicht mit KI erzeugt oder nur in gewissen Bereichen, weil das eine Wirkung hat. Das ist auf einer gewissen Ebene wie bei Mission Impossible. Du weißt, dass Tom Cruise die Stunts wirklich macht. In dem Moment, in dem rauskäme, er hat sie nie wirklich selbst gemacht, ist vorbei. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das noch mehr vielleicht zu einem Verkaufsargument wird, also zu einem USP wird, Unique Selling Point wird von Filmen in der Zukunft, zu sagen, nee, das haben wir wirklich gedreht. Das ist eben nicht KI. Die waren wirklich alle anwesend. Ob es dann Mittel und Wege geben wird, das zu
verifizieren,
deutlich zu machen. Aber mal sehen, wie es wird. Ja, ich glaube schon, weil du sagst, so ne, vor 10 Jahren noch, wie ich ja jetzt gerade gelernt habe, vor 6 Jahren war der Film im Kino, so, sind ja schon fast 10. Und da ist mir schon die Kinnlade runtergefallen. Ne? Und ich glaube, weil ich das aber einmal hatte, passiert das jedes Mal, wenn ich den Shot sehe. Weil es ja 2019 war. Das heißt, es ist natürlich alles nicht KI gewesen.
Ja.
Und ohne Quellenangabe jetzt, ich meine auch, irgendwann in den letzten 6 Jahren gehört zu haben, dass Tom Holland, also Spider-Man, der dazu neigt, sich zu verplappern in Interviews und Dinge zu erzählen, die er nicht erzählen sollte und somit spoilert. Ja, der hatte also schon wirklich öfter was zu hören bekommen. Dem wurde gesagt, es wird eine Hochzeit gedreht. Damit, und erst als er vor Ort war, war er so, oh mein Gott, das ist Tony Starks Beerdigung, dem hat man auch nicht gesagt, dass er stirbt. Dem hat man einfach wenig Infos gegeben, damit, also der sieht auch, oder das fällt mir jedes Mal wieder ein, ich meine wirklich, das sei so gewesen. Ich erinnere mich daran, dass ich nicht zum ersten Mal den Film nochmal gucke und dann jedes Mal denke, der sieht auch richtig fettig aus, weil der wusste bis gerade nicht, dass er stirbt. Also das ist wirklich, der ist krass in der Emotion. Weil für
den
war das
neu. Der fühlt's wirklich.
Der hat wirklich gerade erst erfahren, fuck, Tony Stark stirbt. So. Das war natürlich noch ein extrem gut geschütztes Geheimnis, ne? Gut gehütetes Geheimnis.
Sehr gut.
Ja, das denke ich jedes Mal, wenn ich diese Kamerafahrt sehe. Ich bin dann immer wieder geflasht und natürlich muss ich denken, es war so unglaublich teuer. Ich glaube, das war bei mir alles auf der Liste, Anne. Hast du noch was?
Allerletzter Fun Fact, den ich recherchiert habe, und das knüpft so wahnsinnig schön an deinen letzten Satz an. Das war so unfassbar teuer. Mhm. Also der ganze Film, aber dieser eine Drehtag wahrscheinlich ganz besonders. Endgame hat unfassbar viel Kohle an den Kinokassen weltweit eingespielt. Also das ist ein absoluter Mega-Erfolg. Und das muss man sich mal geben. Das erste Opening-Wochenende in den USA, nee, stimmt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es nur in den USA war oder ob der weltweit. Also manchmal gibt es ja einen Kinostart, der nicht nur auf die USA beschränkt ist, sondern über mehrere Kontinente sich auch manchmal erzielt. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich sage, was ich im Internet recherchiert habe, das erste Opening-Wochenende, und ich weiß jetzt nicht, wie lokal das begrenzt war, hat dieser Film 1,2 Milliarden US-Dollar eingespielt.
Am Opening Weekend?
Ja.
What? Der hat, glaube ich, insgesamt, was hat der, 2, 3 Milliarden gemacht? Insgesamt? Ich glaube, 2, irgendwas, fast.
2, ich habe es recherchiert. Also, keine Ahnung, ne? Das im Internet steht ja nicht immer die Wahrheit. Aber im Internet steht, er hat insgesamt 2,799 Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt.
Ja. Wow, aber das ist unfassbar. Aber dass 1,2 davon im ersten Wochenende waren, ist das das erfolgreichste Opening Weekend of all time, oder?
Gefährliches Halbwissen. Ich meine, irgendwo quer gelesen zu haben, das war er, bis irgendein neuer Avatar kam.
Genau, bis Avatar 2
der hat es dann nochmal die Messlatte nochmal gerissen.
Nochmal. Wahnsinn. Mhm.
Ja.
Ich wage zu behaupten, dass nicht alle 1,2 Milliarden alle 21 Filme davor gesehen haben.
Nee. Also.
Jetzt wäre eine statistische Erhebung spannend, für wen hat der Film dann funktioniert, korreliert das damit, ob man die alle gesehen hat oder nicht. Vielleicht können wir das ja nochmal machen, nur damit du weißt, Anne, sicher, woran es bei dir liegt. Wir können ja mal unter 1,2 Milliarden oder alle 2,7 Milliarden mal eine Umfrage starten, um unsere These die wir jetzt hier aufgestellt haben, entweder zu widerlegen oder zu bestätigen. Sehe ich jetzt nicht kommen.
Ich auch nicht.
Ich glaube, du musst dich damit begnügen, was wir uns jetzt hier so ausgedacht haben.
Ja, voll gut. Okay. Bin ich aber auch voll fein mit.
Sehr schön. Ja, wenn du da nichts mehr hast, dann wunderbar. Bleibt uns anzukündigen, mit welchem Film, welcher Serie wir in 2 Wochen wieder da sind.
Ah, ja.
Oh, da freut sich schon
jemand.
Darf
ich? Darf ich oder möchtest
du? Sehr gerne. Teile es unserer Hörerschaft.
Ich freue mich, obwohl ich den Film schon wieder nicht gesehen habe. Hoffentlich ist das keine falsche Vorfreude. Again. Aber ihr merkt es, ne? Ich bin ja jedes Mal aufs Neue positiv. Ich bin offen. Ich freue mich da drauf. Ich bin sehr gespannt. Du hast ihn natürlich schon wieder gesehen, ne? Das, auch nicht. Auch nicht. Wir haben ihn beide noch nicht gesehen. Das wird ja mega spannend. Mhm. Wir gucken und sprechen in 2 Wochen über Ferrari. Und bitte, du musst es jetzt mit diesen tollen rollenden R's sagen. Ich kann das nicht.
Oh Gott, I'm on the spot. Ferrari. So. So. Wir schauen Ferrari. Wir freuen uns sehr. Man kann schon mal verraten, wir sind beide Formel-1-Fans.
Ja.
Von daher, das wird interessant.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich sehr. Danke fürs Zuhören heute wieder. Anregungen, Kritik, Lob gerne an uns über unsere Instagram-Accounts. Die stehen unten in den Notes. Oder schreibt uns gerne eine Mail. Abonniert uns gerne.
Verteilt Sterne, möglichst viele.
Ja, verteilt viele, viele Sterne. Mhm. Und macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.